Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Heute darf ich nach langen Vorgesprächen einen noch längeren Partner zu Gast heißen hier da in meinem Podcast. Einen langjährigen Partner, die Zusammenarbeit zieht sich schon über Jahrzehnte, kann man sagen. Und wir reden von einem System, das essentiell ist in unserer lokalen Cloud-Architektur, das essentiell ist bei vielen, vielen Kunden von uns, und zwar dann, wenn es darum geht, IT-Systeme resilient aufzustellen und vor allem resilient zu halten, bis hin dahin, die Reporting-Pflichten einzuhalten, die uns halt alle rundherum treffen. Und diese Lösung bzw. dieses Produktfeld, von dem wir jetzt sprechen werden, hat auch eine sehr lange Geschichte, geht zurück noch auf Großrechnerzeiten über Infrastruktur, Monitoring, Lüfterdrehzahl und RAM sind kein Fremdwort. Inzwischen sind wir allerdings bei resilienten Geschäftsprozessen angekommen, wo es darum geht, dass natürlich die Infrastruktur, eben die genannten Lüfterdrehzahlen und die Feuchtigkeit im Serverraum relevant sind, allerdings dienen nur unter Anführungszeichen den Boden bilden für das, was dann wirklich Geld erzeugt bei den Unternehmen, und zwar die Geschäftsprozesse. Und wie man diese Geschäftsprozesse resilient aufstellen kann, dafür gibt es Experten. Und diese Experten sitzen in Graz und jetzt heiße ich herzlich willkommen in Philipp Ghirardini. Servus, grüß dich, schön, dass du da bist.
Hallo Markus, freut mich sehr, dass ich heute bei dir die Gelegenheit bekommen habe, über das zu sprechen, was mich seit 20 Jahren beruflich beschäftigt, mit dir gemeinsam, ja eigentlich schon lange Zeit, wie du es anmoderiert hast, gemeinsam, und ja, dass du diese Plattform bietest, dass wir da heute unseren Gedankenaustausch mal öffentlich machen, freut mich besonders.
Sehr gerne, danke dir. Ja, du hast gesagt 20 Jahre, gell? Also mir reißt es immer selber. Gestern ist mein Unternehmen 28 geworden und immer nachher, stimmt das jetzt wirklich? Kann das sein? Es ist ja verrückt.
Ich kann immer schauen, gell, ob das Jahrzehnt richtig erwischt hat.
Ja, richtig. Ja. Das heißt einfach an die Kopfrechenfähigkeiten. Aber es ist wirklich so. Und das Spannende ist ja, wir bewegen uns in einem Markt, der jetzt nicht gerade für seine Statik und Beständigkeit bekannt ist. Und gleichzeitig gibt es eben solche Anbieter wie uns beide, die das jetzt schon eine Weile machen. Ich habe zuerst schon angesprochen aus der Großrechnerzeit, also da gibt es auch Geschichte vor deiner Zeit. Ich würde mal behaupten, die Klammer rundherum war immer dieselbe, oder? Also die Prozesse, die Abläufe im Blick zu behalten und für die, die dafür die Verantwortung tragen, das Ganze auch noch handelbar zu halten. Oder wie würdest du das sagen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube gerade, auch wenn man, da war ja ich noch junger Entwickler, wie die Großrechnerzeiten begonnen haben mit der GHI, das geht ja auf meinen Vater zurück. Ich selbst bin ja dann schon eher wieder in der x64-Architektur groß geworden. Aber du hast vollkommen recht. Also im Endeffekt geht es vom Ziel her immer ums Gleiche. Also wir sind ja Monitoring-Hersteller im engeren Sinn. Im weiteren Sinn geht es uns aber in Wirklichkeit darum, unsere Kunden und Partner dabei zu helfen, dass sie ihr ganzes digitales Umfeld, du hast es schon erwähnt, das beginnt vom kleinen Lüfter des Switches und Router bis hin zu ganz komplexen Systemen, das so aufzustellen und zu betreiben, dass das Ganze funktioniert, und zwar funktioniert jetzt nicht für sich genommen, sondern für die was brauchen. Ja, also das im Großrechner war es halt typischerweise früher die Banken, die Versicherungen, die was halt diese Systeme sich leisten haben auch können. Da war es ganz klar, alles, was über einen Großrechner rennt, war ein kritischer Geschäftsprozess. Ja, darum hat man dort ja diese Millionen investiert, und da war es auch umso wichtiger, dass das, was vorne rauskommt, stimmt, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo ich es brauche, das korrekt ist, in der Qualität, in der ich es benötige. Ja, und da hat es begonnen, und jetzt oder in den laufenden 20, 25 Jahren sind halt immer mehr Branchen, immer mehr Unternehmen vom öffentlichen Dienst, ja quasi bis hinunter zum kleinen Ein-Mann-Verkäufer sind digital abhängig. Ja. Also es gibt ja fast kein Unternehmen mehr, traue ich mir zu sagen, das nicht komplett abhängig ist von irgendeinem Prozess, einer digitalen Infrastruktur. Das muss er zwar nicht bei sich selber führen, aber zumindest irgendwo in der Cloud, vielleicht bei dir in der InCloud,
Ja, das
läuft
wäre
das.
das Beste, ja.
Und das muss verfügbar sein, weil ja, wenn der jetzt keine Rechnung ausstellen kann, nichts bezahlen kann, dann geht es da wirklich bei Ausfällen ums Geld und wenn es länger dauert, ums Überleben der Unternehmen. Ja. Und
Ja,
das hat sich
ja.
nicht geändert.
Ja, stimmt. Also die Zielsetzung ist immer noch die gleiche und die große Klammer ist noch dieselbe. Was man allerdings, und das glaube ich, sehr unbestritten sagen kann, in den letzten Jahrzehnten hat sich doch die Komplexität in diesen Abläufen stark gesteigert. Wo früher da ein FTP-Upload, den es ja immer noch gibt, sehr, sehr verbreitet und kritisch zu beäugen, sind inzwischen die Schnittstellen und Abhängigkeiten auch zu Systemen, die wir als Administratoren gar nicht im Zugriff haben, stark gestiegen. Und damit Schritt zu halten, also wirklich auch diese Bewegung mitzunehmen oder eigentlich das Add-on mitzunehmen, die Infrastruktur im Auge zu behalten und dennoch auch Dinge mit einbinden zu können, die man eigentlich gar nicht im Auge behalten kann, rein technisch, weil man sie nicht im Zugriff hat, war, finde ich, wirklich eine geniale Entscheidung bei euch und ein genialer Move. Und gegipfelt hat es ja in dem, und jetzt kommt ein Zungenbrecher für mich, BIS Resilience Cycle, habe ich es richtig gesagt? Ha, ich bin ganz stolz.
Absolut korrekt.
BIS Resilience Cycle, den ihr kreiert habt, sage ich mal. Was versteht es denn da drunter? Was ist denn das?
Na, da muss ich jetzt einen kurzen Exkurs machen, damit man, glaube ich, auch versteht, warum die Motivation dahinter in den letzten Jahren bei uns so gewachsen ist. Und zwar, was wir schon seit jeher machen, ist eigentlich in der IT Transparenz zu schaffen. Ja. Also das heißt, das ist halt vom Monitoring eigentlich diese Uraufgabe, wenn man so will, dass man das, was da dahinter läuft, einfach transparent gestaltet, wie sehe ich, was meine Auslastung, Probleme, was für Systeme habe ich überhaupt, wie laufen sie, sind sie verfügbar. Das macht man eigentlich im Monitoring schon immer. Ja. Dann ist dazugekommen, Stichwort ITSM, 80er Jahre, Ende der 80er Jahre, ja, ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber nach wie vor top aktuell, ist, dass man nicht nur die Geräte einzeln betrachtet, sondern einfach, was haben sie denn für Auswirkungen auf den kompletten Prozess, auf meine Prozesse. Weil Gott sei Dank, das Bewusstsein ist da, es ist ganz wichtig, dass die laufen. Das geht ums Geschäft, ums Überleben, dass das funktioniert. Aber es ist mir eigentlich egal, ob ein einzelner Server gerade weg ist, als Geschäftsführer, ja, wenn ich zwei andere habe, die das gleiche auch noch kennen. Für die IT ist wichtig, dass ich den schnell wieder zum Laufen kriege. Für mich als Geschäftsführer ist wichtig, dass das Ding funktioniert. Ja, ob dahinter jetzt drei Server stehen oder einer, das wäre nicht so gut. Aber wenn man Redundanzen hat, dann passt es. Das heißt, diese Abbildung zu sagen, dieses Oberziel, mein Prozess funktioniert. Und dazu muss ich ja halt auch wissen, was brauche ich drunter. Ja? Also was ist diese Infrastruktur? Wie spielen die zueinander? Wie sind die Abhängigkeiten? Kann ich ein System austauschen, ohne dass jetzt auf einmal eine Zahlung nicht mehr tätigt werden kann? Das heißt, ich muss einmal Transparenz schaffen. Das ist ganz wichtig. Einerseits auf die Geräte hin, andererseits auf die Prozesse hin. Ja? Also das einmal so für kurzer Exkurs, was wir da eigentlich drüber machen. Das Gute ist, diese interne Motivation, das so abzubilden, das ist bei den Unternehmen, Organisationen einfach da. Weil, wie ich schon gesagt habe, da geht es ums Geld und dafür ist dann meistens auch Geld da. Und das heißt, da gibt es auch einen internen Antrieb, die hochverfügbar zu halten, hochqualitativ. Und dann ist eben jetzt in den letzten Jahren, in Deutschland ein bisschen länger, in Österreich für gewisse Branchen, ein bisschen später, ist es eine zusätzliche externe, nennen wir es mal Motivation dazugekommen, und zwar sind es diese ganzen Vorgaben, was dazugekommen sind. NIS 2, NIS, DORA, IT-Grundschutz, Cyber Resilience Act kommt jetzt, also eine Menge an Vorgaben, was da jetzt auf alle Unternehmen, kann man fast sagen, zugerollt ist. Und betrifft jetzt nicht alle direkt, aber indirekt fast alle. Ja. Also es ist auch da nochmal ein zweiter Exkurs, aber du bist da Experte drinnen, aber vielleicht für die Zuhörer noch. Es geht darum, dass wir Informationssicherheit in den Unternehmen einführen und hochhalten, die was für die Gesellschaft einfach kritisch sind. Und das sind immer mehr, sind jetzt in Österreich direkt betroffen, ein paar tausend, indirekt über die Lieferkette, die was eben diese paar tausend beliefern, sprechen wir aber über viel, viel mehr. Ja. Und das heißt, dass jetzt ein zweiter Faktor dazu kommen, wo der Gesetzgeber tatsächlich vorschreibt, ihr müsst nicht nur hochverfügbar sein, das schreibt er nämlich nicht vor, das ist sozusagen, das machen die Unternehmen eh selbst. Aber wenn Sie kritisch seid, ihr müsst auf die Informationssicherheit achten und ihr müsst eure Systeme resilient halten. Das heißt, und das schließt sich der Kreis, wir müssen sie nicht nur hochverfügbar halten, sondern wir müssen in dem Moment, wo wirklich eine große Krise auftritt, ein großer Notfall, müssen wir diese Geschäftsprozesse schnell wiederherstellen. Ich konzentriere mich da jetzt bei uns beim Unternehmen immer auf diese eine Säule, für die, die was aus der Informationssicherheit zuhören, wird es vielleicht ein bisschen kurz sein, aber es gibt bei der Informationssicherheit ja diese drei Säulen von der die CIA, wie man so schön sagt, also die Vertraulichkeit, die Confidentiality, die Integrity, die Integrität und dann die Availability, die Verfügbarkeit. Und wir konzentrieren sich auch im BIS Resilience Cycle auf diesen letzten auf diese letzte Säule, die Verfügbarkeit. Für die anderen zwar gibt es andere Experten wie die, Markus, wirklich sehr, sehr viele, die was da mehr Know-how haben, als ich das habe oder wir im Unternehmen. Und deshalb konzentrieren wir uns auf das, was wir verstehen, und das ist nämlich die Verfügbarkeit. Das haben wir im täglichen, im operativen Betrieb immer schon gemacht. Und jetzt geht es darum, wie können wir das in der Krise auch zur Verfügung stellen. Also vielleicht so kurz um eine Analogie zu bringen. Wenn jetzt ein System ausfällt, ich habe immer vom Zahlungsverkehr gesprochen, dann habe ich meistens im Unternehmen einen Prozess hinterlegt, was mache ich, wer ist zuständig, dass ich den jetzt schnell wieder im Laufen kriege. Das sagt ITSM, das ist schon relativ alt, dieses Vorgehen, wenn man so will. Darauf sind die Unternehmen meistens oft als leidige Erfahrung vorbereitet, haben dann die Infos. Und jetzt bei Resilienz geht es aber darum, was passiert, wenn es richtig kracht, ja? wenn die komplette Infrastruktur steht. Das muss jetzt gar nicht böswillig sein. Das kann auch ein fehlgeschlagenes Update sein, ja? Wo einfach alles steht, das Storage, was kaputt wird und nicht rechtzeitig die Redundanz hochfährt. Oder eben auch ein Angriff, ja? Ransomware, Stichwort, solche Dinge. Genau, und das war die Motivation daraus, dass wir sagen, jetzt haben wir schon, beschäftigen wir uns seit 20 Jahren damit, dass wir im operativen Betrieb die Geschäftsprozesse mit unseren Kunden und Anwendern so hochverfügbar, hochqualitativ halten, Transparenz halten. Und was können wir eigentlich jetzt noch aufgrund dieser Erfahrung, der Daten, was wir da haben, noch dazu beitragen, dass auch im Notfall, im Krisenfall, man mit diesen Infos und mit diesem Wissen, was man ja im täglichen Betrieb ansammelt, arbeiten können.
Auch interessant. Also man merkt schon, wenn man zuhört, du bist ja Softwareentwickler, wenn ich so sagen kann, genau, von deiner
weniger
von
deiner inzwischen, aber
ja eben, genau. Also
doch aus der Geschichte heraus.
man unterstellt ja an Lösungsanbieter, Softwareanbieter ja oft, ja gut, die kann da Applikationen entwickeln. Dadurch, dass ihr so spezialisiert seid auf genau dieses Thema, auf diese Säule, wie du sie gut zuerst beschrieben hast, habt ihr unglaubliches Umsetzungs-Know-how dabei. Also natürlich schaut ihr darauf, dass eure Applikation sicher, stabil und so weiter ist. Allerdings, das sehe ich aus der Erfahrung, die wir in gemeinsamen Projekten gesammelt haben, es geht doch nie darum, nur irgendeine Lizenz zu verchecken und dann darf der Kunde damit irgendwas machen. Sondern es geht immer darum, auch Know-how zu transferieren. Know-how zu transferieren, wie gehe ich es an? Nicht? Wo fange ich an? mal zu schauen, was ist denn schon da im Unternehmen? Wie du gesagt hast, viele jetzt gerade in dem Segment sind mit ISM Informationssicherheitsmanagementsystemen ganz gut bewandert, allerdings auch nicht unbedingt alle. Und möglicherweise gibt es zwar System, zwar allerdings, das liegt ganz gut auf irgendeinem File-Share. Also man muss das ja zum Leben erwecken auch. Und da gehört schon wirklich Know-how dazu. Und das fängt dann beim prozessualen Denken, beim prozessualen Überblick hin, bis hin, wie schreibe ich jetzt einen Check auf, was weiß ich, auf die FDP. FDP-Transfer, den es da immer noch irgendwo gibt. Ja, oder nach SAP oder schon irgendwo hin. Und das finde ich so genial an eurer Lösung oder an eurem Unternehmen auch, dass es eben weit mehr ist als nur, in Anführungszeichen, ein Stück Software, ohne jetzt die Softwareentwickler nahe zu treten. Ihr Infrastrukturmensch, ich finde das einmal so, wie es das mehr wie Infrastruktur. Das ist ja die Basis für alles. Oh, ich verstehe. Wir verstehen uns, wenn es darum geht, ein Gesamtbild für einen Kunden, für deren Anwendungsfall zu bringen. Und jetzt hast du schon gesprochen von Dokumentation, von Berichtwesen und so weiter. Mir klingt da noch eine Kundenrückmeldung von einem Kunden von uns im Ohr, der gesagt hat, dieses System hat die Art und Weise, wie Audits bei Ihnen in der IT-Abteilung stattfinden, dramatisch geändert. Also er hat gesagt, vorher waren die Auditoren eine Woche da und haben sie vom Arbeiten abgehalten. Und jetzt ist das nach einem halben Tag vorbei und sie diskutieren, ob der Feuerlöscher innen oder außerhalb der Tür vom Rechenzentrum sein muss, weil eben so viel klar ist und so viel auf Abruf bereitsteht. Was ist denn da der Antrieb dahinter gewesen, das so aufzubauen? Und für die jetzt noch nicht so recht sich eine Vorstellung haben, von wovon wir da sprechen, gib mal einen kurzen Überblick bitte, was das leisten kann.
Genau. Das hast du sehr schön zusammengefasst und ich glaube, da muss man an Punkt, den was wir ja selbst aus unserer langjährigen Zusammenarbeit ja auch hochhalten, ist eben, wie du sagst, also wir kommen jetzt in ein Unternehmen, wenn wir wollen jetzt nicht alles umkrempeln. Ja, es geht darum, dass man sagt, wie kann man die Prozesse, die auch historisch gewachsen sind, unterstützen. Ja, also wir sind jetzt nicht die Prozessveränderer, da gibt es auch andere, sondern es geht darum, diese Prozesse bestmöglich zu unterstützen. Und da gehören auch natürlich solche Themen wie Reporting, Dokumentation und in letzter Instanz dann Audits mit dazu. Du weißt es wie so viel bei uns, auch softwaretechnisch, ist das Ganze jetzt meistens aufgrund von irgendwelchen Anforderungen entstanden. Also das heißt, wir haben sie da jetzt tatsächlich bei sehr wenig Dingen, was wir als Service oder Produkt anbieten, gesagt, das ist jetzt unsere Idee und das wird wahrscheinlich irgendwann gefallen, sondern wir haben den Luxus gehabt, dass wir mit unserer Zusammenarbeit einfach sehr viele Inputs bekommen haben von Kunden und die haben halt einfach gesagt, auch da kommt sehr viel aus der kritischen Infrastruktur heraus. Die haben einfach gesagt, schon vor 10 Jahren ist das losgegangen, wir müssen jetzt über diesen Grundschutz, wir fallen unter die NIS, also es redet alles über die NIS 2, aber es gibt ja tatsächlich auch eine NIS. wir müssen jetzt die Thematiken abbilden und was sind, da gibt es mehrere, aber wo sind sie an uns herangetreten? Das war dieses große Thema Transparenz auf der einen Seite und Verantwortlichkeit auf der anderen. Das eine bedingt das andere, nämlich ich muss zuerst einmal, und das ist eine ganz große Anforderung in diesen ganzen, egal wie sie heißen, ja, also überall, was um Informationssicherheit geht, ist einmal, ich brauche einmal die Transparenz, welche Systeme sind bei mir im Unternehmen überhaupt verfügbar, welche sind kritisch, welche haben welche Aufgabe und dann der zweite Punkt, wer ist denn eigentlich verantwortlich für das Thema, also diese Verantwortlichkeit, das war so ein Thema, das war uns, obwohl wir schon technisch gehabt haben, war es uns organisatorisch damals noch gar nicht so bewusst, muss ich ehrlich sagen, wie essentiell das für das ganze Thema Informationssicherheit ist. Die haben das schon gewusst, ja, die, was uns so zukommen sind, die haben gesagt, aber wir wollen das aktuell halten, wir wollen nicht immer vor einem Audit, und das Ware, das macht eh keiner, aber wir wollen nicht immer vor einem Audit, sondern wir wollen das einfach in die tagtägliche Arbeit mit einbinden, dass man sagt, diese Verantwortlichkeiten für die Systeme und die Prozesse, die haben wir im tagtäglichen Betrieb. Wir wissen, wenn jetzt unser Kundenportal, die Webserver ausfallen, dann wird der operative IT-Betrieb verständigt und außerdem die Webserver-Admins. Ja, gibt es einen Alarmprozess im Monitoring drinnen. Zuerst wird es einmal sozusagen, wenn es nicht kritisch ist, weil der Prozess nicht bestätigt ist, wird einfach einmal eine Mail geschickt oder es leuchtet am Dashboard was auf. Wenn es dann zu lange dauert und nicht bestätigt wird, dann kommt die zweite Phase, dann schicke ich mal ein SMS an die Zuständigen und dann dritte Phase, dann öffne ein Incident-Ticket. Ja, das ist da hinterlegt. Da redet man noch nicht von einem Notfall. Das muss noch nicht einmal sein, dass irgendein Kunde was mitbekommt, weil es ja nur einen Server betrifft. Die IT sozusagen hat eh schön aufgebaut und schützt vor Softwarefehlern. Deshalb arbeite ich gern mit dem Betrieb zusammen. Wir können das, was wir Softwareentwickler oft verpfuschen, mit guten Redundanzen und mehr Rechenpower noch ausbügeln. Und genau, also deshalb haben wir da das schon drinnen. Ja? Also wir, das heißt, und das halten wir dort auch aktuell, haben die zu uns gesagt, weil gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich jetzt für das System nicht mehr verantwortlich bin und ich kriege dann mitten in der Nacht ein SMS vom Votern geschickt, dass ich was tun soll und ich bin gar nicht mehr dafür verantwortlich, weil ich längst in einer anderen Abteilung bin oder andere Zuständigkeiten habe. Und das ist bei einem Unternehmen, wo wir tätig sind, Mittelständler bis große Unternehmen, einfach üblich, dass es so Wechsel gibt. Also da reden wir ja jetzt nicht von einer Person, die was die IT macht, sondern wir reden da ja doch von mehreren Fachbereichen, operativen IT-Bereitschaftsdienste, also von einer Menge an Personen. Das heißt, dass da zu Fluktuation kommt, ist ganz klar. Und deshalb war da dieser Hintergedanke, im Monitoring haben wir das abgebildet. Da haben wir auch die, nicht nur die Verantwortlichkeiten abgebildet, wir haben die Kontaktdaten, ist ja nicht so unwichtig, wenn ich jetzt sage im Notfall, ich muss zwar den Huber Hannes erreichen, nur wie, weiß ich jetzt nicht, weil das sehe ich ja eh immer, wenn ich in mein E-Mail-Programm gehe, nur ist das halt im Notfall nicht verfügbar. Ja? Also das heißt, da drinnen nutzt man das Ganze nichts, aber es ist hinterlegt im Monitoring und es ist aktuell. Dieser Gedanke war dann die Idee, dass wir sagen, naja, können wir diese Daten nicht wirklich abgreifen und dann unsere Notfallhandbücher dementsprechend zu automatisieren, dass wir sagen, ja, die Verantwortlichkeiten, die holen wir uns da raus, wir haben die Prozesse abgebildet im Monitoring fürs tagtägliche Operative. Das heißt, wir holen uns alle Informationen, was wir so im Tagtäglichen brauchen, aus dem raus, halten es aktuell. Und haben dann, welches System, also welcher Prozess, wer ist verantwortlich. Ja? Und nicht nur das, das der zweite Punkt war, wir überwachen auch den Prozess. Im Prozess ist drin dahinterlegt, welche Server brauche ich, was macht der Server, was muss auf dem Server laufen, wer ist dann für welchen Teil des Servers zuständig. Auch das sieht man im Monitoring oft sehr. Für die Disk, für die CPU, für Memory ist das, der IT-Betrieb zuständig. Für die Applikation ist vielleicht die Fachabteilung zuständig. Also das ist abgebildet im Monitoring durch die unterschiedlichen Kontakte, was ich im Fehlerfall eben habe. Und dieses Wissen, was ich im Monitoring habe, war die Idee, ja, kann ich es nicht extrahieren, dass ich es auch in dem Moment zur Verfügung habe, und zwar aktuell, wenn es tatsächlich in Notfall ist. Und dieser Notfall ist hoffentlich nur ein Audit oder ein Testlauf. Und im schlimmsten Fall halt tatsächlich ein echter Notfall. Und aus dieser Geschichte heraus hat sich dann eigentlich fast so etwas wie ein Produkt entwickelt, wo wir gesagt haben, naja, wir stellen diese Infos auch so zur Verfügung, dass sie in dem Fall auch helfen.
Ja, ja. Lieber Zuhörender, du hast schon mitgekriegt, also da geht es jetzt schon sehr ans Eingemachte, auch an Abläufe. Und ja, wer aus der IT ist, der kennt sicherlich einen gewissen Schmerz, wenn es um Thema Dokumentation geht und aktuell halten von Dokumentationen. Und da ist das Automatisieren von Dokumentationen schon eine coole Sache, sagen wir mal so. Ja. Es vergeht kaum ein Tag, dass nicht auch meine Techniker sagen, boah, schau, jetzt haben wir wieder das und das eingebaut, jetzt sparen wir uns wieder diese und jene Arbeitsschritte. Und auch ein Kundenzitat ist, der gesagt hat, ja, dieses Produkt spart uns jede Woche einen Personentag Arbeit, die wir tun hätten sollen. also es setzt schon sehr viel darauf ab, dass man in den IT-Betrieb effizienter und angenehmer gestalten kann, sich mehr darauf konzentrieren kann, auf das, was man tut und weniger eben auf Paperworks, die da man dann manuell pflegen muss.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.